Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 3 unserer Reihe Delta Fox Golf The Pilot Lounge. Ich begrüße euch recht herzlich und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um wieder zuzuhören. In der letzten Folge hatte ich euch die Top of Descent, Top of Climb Frage an den Kopf geworfen. Ausbildung zur Fluglizenz bzw. auch die Kosten dazu. Und damit wollte ich mich heute mit euch nochmal näher drüber beschäftigen und mich mit euch drüber unterhalten. Ausschlaggebend dafür sind eigentlich momentan jetzt erstmal nur, dass wir über Lappel A bzw. PPLA sprechen. Das macht also jetzt eigentlich mal überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich habe jetzt mal grob die Zahlen meiner Ausbildung genommen, damit ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel ihr dafür bezahlen müsst, wie viel das denn eigentlich kostet. Wie gesagt, das ist nur ein Richtwert, den ich euch hier an die Hand geben möchte, damit ihr einfach ein Gefühl für die Zahlen bekommt. Ich muss vorne wegschicken, als ich mit dem Fliegen angefangen habe, habe ich mich beim Starten und beim Landen wirklich sehr, sehr schwer getan. Deswegen bin ich weit über die Stunden drüber gekommen. Ich glaube, bis zur Prüfung hatte ich 75 Stunden gehabt mit Lehrer. Teilweise, ich bin auch alleine geflogen, aber ich hatte in der Summe zum Ausbildungsende hin hatte ich ungefähr 75 oder 76 Stunden auf der Uhr. Das muss bei euch nicht so sein, das muss nicht passieren, aber als Richtwert habe ich jetzt einfach mal für die weitere Berechnung 55 Stunden angenommen. Also wir gehen von 55 Stunden aus. Ich habe auf einer Katana DA-20 gelernt und dieses Flugzeug ist wirklich sehr kostengünstig. Das hat die Stunde, in der Flugstunde hat das 75 Euro gekostet. Ich rechne jetzt einfach mal mit 55 Flugstunden, da liegt man so im guten Mittelbereich. Wenn wir das jetzt mit 75 Euro multiplizieren, dann kommen wir auf 4.125 Euro, die ihr für den Flieger für eure gesamte Ausbildung bezahlen müsst. Was braucht man denn jetzt so als an Material? Was kommt da auf den Flugschüler zu? Also ich hatte mir ein Headset gekauft. Das war nichts Großartiges, das war ein passives Headset. Das war damals für mich sehr teuer, das waren 280 Euro, aber das war wirklich ein ordentliches Headset. Da müsst ihr also so um die 200 bis 300 Euro rechnen, wenn ihr einigermaßen was Ordentliches haben wollt. Der Fluglehrer wird euch dann auch sagen, welche Blätter ihr benötigt, also welche Karten. Ich hatte damals drei Karten. Ich hatte Frankfurt, ich hatte Hannover und ich hatte Stuttgart. Rechnet mal mit 3 bis 4 Blättern. Ich meine, da kostet eine ICAO-Karte um die 15 Euro, wenn sie laminiert ist, damit ihr da reinmalen könnt. Dann seid ihr also mit 60 Euro dabei. Ein Taschenkalender, da scheiden sich jetzt wieder die Geister. Ich habe ihn mir damals gekauft. Man kann ihn sich ja jedes Jahr kaufen. Es gibt sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen da draußen im Cockpit, die sich jedes Jahr den Taschenkalender neu kaufen für 28 Euro. Ich kaufe ihn mir nicht mehr. Ich gucke in die AIP online rein. Die habe ich mir bei der Firma Eisenschmidt gekauft. Ein Jahresabo, das erweitere ich jedes Jahr und habe dann alles Wichtige griffbereit. Und wenn ich irgendwo irgendwie eine Unsicherheit habe, rufe ich immer am Platz an und frage dann einfach nach. Für das Medical Klasse 2 Erstuntersuchung müsst ihr rechnen um die 100 bis 120 Euro. Ich meine, ich habe bei meinem Arbeitgeber, weil ich bei einer Airline arbeite, hauptberuflich um die 120 Euro für die Erstuntersuchung bezahlt. Die ZUP, muss ich ehrlich sagen, kann ich euch nicht sagen, was die kostet, weil die bekomme ich von meinem Arbeitgeber gestellt, weil ich sie brauche. Ich habe gehört, dass es um die 100 Euro sein müssten, die diese ZUP oder ZÜP, wie man sie nennt, diese Zuverlässigkeitsüberprüfung, was sie kostet. Für Fachbücher müsst ihr nochmal so um die 40 Euro rechnen. Da möchte ich euch gleich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch ans Herz legen. Das nennt sich Motorflug Kompakt, ist von Winfried Casera geschrieben worden. Das ist erschienen im Motor Buchverlag. Er hat jetzt auch schon inzwischen die 6. Auflage erreicht, ist ein großartiges Buch. Ich habe damit gelernt, ich habe damit gearbeitet und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, dass er sich das Buch kauft, um es durchzuarbeiten. Wenn ihr mögt, kauft es euch, bestellt es euch. Es macht wirklich Sinn, dieses Buch vor Beginn der Ausbildung durchzulesen. Der Winfried Casera erklärt das wirklich großartig, weil er unter anderem Mathematik- und Physiklehrer ist und eben auch Fluglehrer ist und seit vielen, vielen Jahren in der Luft unterwegs ist. Man kann ihm auch eine E-Mail schreiben. Großartig, kann ich euch nur ans Herz legen. Motorflug kompakt von Winfried Casera. Dann braucht ihr Kursdreieck, Farbband und Co. Ich habe jetzt einfach mal eine Zahl, werfe ich jetzt mal in den Raum, da habe ich bezahlt 150 Euro für den ganzen Schnickschnack. Wenn ihr jetzt noch einen Intensivkurs an einer Flugschule oder einem Flugverein macht, so wie ich das gemacht habe, das sind so gute zwei Wochen geht dieser Intensivkurs, der inklusive der Verpflegung, müsst ihr da 650 Euro rechnen. Und dann müsst ihr euch natürlich noch ein Flightkit kaufen oder irgendwie so ein kleines Bag, dass ihr da eure Sachen reinpacken könnt, Headset und Co., wenn ihr dann zum Platz fahrt, wenn ihr eure Flugstunden habt. Und das hat damals gekostet bei mir 59 Euro. So, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, dann komme ich auf einen Preis von 5.612 Euro. Und hier müssen wir jetzt noch mit einrechnen, die Aufnahme in den Verein. Das hat mich damals 400 Euro gekostet. Zusätzlich habe ich aber auch noch eine Flatrate gezeichnet. Das waren 300 Euro. Dadurch hat sich der Stundenpreis der Katana von 95 Euro auf die angesprochenen 75 Euro verringert. Aber großartig, konnte ich also günstig verfliegen. Der monatliche Beitrag bei mir in dem Verein damals waren 62 Euro, das lasse ich jetzt aber außen vor. Wenn wir jetzt also die 5.612 Euro plus diese 700 Euro noch rechnen, kommen wir auf 6.312 Euro. Aber Achtung, das ist exklusive der Landegebühren auf anderen Plätzen und natürlich exklusive Sprit, den ihr eventuell noch einmal an einem anderen Platz tankt und natürlich exklusive der Restaurantbesuche, die ihr dann vielleicht mit eurem Fluglehrer auch noch ansteuert, dass ihr mal bei einem Überlandflug irgendwie eine Cola oder einen Kaffee schlürfen wollt. Das sind die groben Kosten für die Ausbildung, was ich bezahlt habe. Da könnte ich euch natürlich jetzt noch, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, könnte ich euch jetzt noch die Landegebühren und die Spritrechnungen aufdröseln. Das habe ich nämlich damals alles aufgehoben. Wer das ganz genau noch wissen möchte, der kann mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben. So, zum Ablauf der Pilotenausbildung. Welche Fächer müsst ihr lernen? Was kommt auf euch zu? Also es ist wirklich eine ganze Menge. Und zwar, es kommt auf euch zu Aerodynamik und Technik. Es kommt dazu Flugzeugkunde, die Instrumentenkunde, die Grundtechnik des Fliegens, Meteorologie, Luftrecht und Flugsicherung, Navigation, menschliches Leistungsvermögen und das Verhalten in besonderen Fällen. Also ihr seht, es ist eine ganze Menge, was ihr lernen müsst. Ich möchte euch einen guten Tipp geben, wenn ihr mit der Ausbildung anfangt. Fliegt am Anfang nicht so viel, weil ihr werdet Blut lecken. Setzt euch lieber hin und lernt die Theorie. Ich habe mir jetzt auch noch mal den Spaß gemacht und habe mal noch mal in meine Ausbildungsakte reingesehen und habe mir mal meinen Lehrplan und Ausbildungsnachweis für die BPLA zur Hand genommen, wie die Ausbildung bei mir im Einzelnen ausgesehen hat. Also nachdem ihr euch jetzt erstmal mit diesen ganzen Fächern vertraut gemacht habt, kommt für euch dann natürlich der Übungsinhalt und noch verschiedene Lernziele auf euch zu. Und unter anderem sind das vertraut machen mit dem Flugplatz und dem Flugzeug. Das heißt also, es gibt eine Flugplatzbegehung, die Eigenschaften des Flugplatzes, des Flugzeuges, Checklisten, Systeme und Cockpit. Da setzt sich dann euer Fluglehrer mit euch hin und wird das mit euch besprechen. Die Notverfahren am Boden und in der Luft, sprich Feuer, Systemausfälle, Noträumung und die Notausrüstung des Flugzeuges. Dann gibt es die Theorieeinweisung, Flugvor- und Nachbereitung. Hier eben das Aushallen, das Einhallen, Bordbuch, Check nach Liste, Tanken und Parken. Dann kommt der erste große Einweisungsflug. Das ist sehr, sehr aufregend. Da guckt man sich dann die Lage des Flugplatzes aus der Luft an. Da wird die Platzrunde erklärt. Da gibt es dann Meldepunkte. die Besonderheiten von dem jeweiligen Flugplatz und wie man sich aus der Luft orientieren kann, um den Flugplatz zu finden. Also jeder Flugplatz hat dann eventuell markante Punkte und von denen aus kann man sich dann entlanghangeln, um seinen Flugplatz besser zu finden. Die Ruderwirkung und Effekte von Geschwindigkeits- und Konfigurationsänderungen beim Flug, also Ruder, Power, Klappen und Trimmung. Rollen und Bremsen, die Motorleistung, Leitlinien, Start und Stopp, Rollgeschwindigkeit, Ruderkontrolle, Winkzeichen, Panelcheck. Ihr müsst also dieses Flugzeug am Anfang natürlich mit der Checkliste durcharbeiten, aber wenn man jetzt zum Beispiel Takeoff Power Set gesetzt hat, dass der erste Blick auf den Fahrtmesser marschiert, dass man guckt, aha, Airspeed is alive, dann kommen die Motorinstrumente, sind sie alle im grünen Bereich, dann nochmal der Blick auf die Sicherungen, sind alle Sicherungen drin oder ist gerade was rausgeflogen und dann der Blick weiter nach draußen bis zur Rotationsgeschwindigkeit und dann Nase vom Boden und ab in die Luft. Auswahl von Bremsen, Steuerung, Bugradflattern. Ja, hier halte ich dann das Flugzeug beim Bugradflattern unter Kontrolle, damit das nicht anfängt, da rumzueiern und ich dann einen Abflug in die Pampa mache. Gerade Ausflug und Höhe halten. Ja. Übergang in Reiseflug, verschiedene Geschwindigkeiten, Eigenstabilität, Trimmung, Horizont, Instrumentenkontrolle. Der Steigflug an sich, die Geschwindigkeit, Steigwinkel, Steigrate, Richtung halten, Übergang zum Horizontalflug. Dann der Sinkflug, die Leistungsregelung, die Sinkrate, die Geschwindigkeit, Trimmung und dann wieder der Übergang zum Horizontalflug. Und dann gibt es den Kurvenflug, da natürlich Luftraum frei, dass man eben schön guckt, Leistungsbedarf, Höhe halten, Standardkreis, Kurvenfehler, was gibt es denn da alles? Und wenn man da natürlich schön in der Theorie gelesen hat, dann kann man das. Langsamflug, das ist jetzt alles so dieser Bereich, ich nenne das mal Airwork. Ja, also Steigflug, Sinkflug, Kurvenflug, Langsamflug, Strömungsabriss oder Sackflug, Trudelvermeidung, das sind alles so diese Sachen, die man in der Airwork macht. Da sucht man sich dann mit dem Fluglehrer irgendwo ein schönes Gebiet, das nicht irgendwie nach oben gedeckelt ist, dass man auch mal schön hochgehen kann. Was weiß ich, so 4.500 oder 5.500 Fuß und dann fängt man dann eben an mit seiner Airwork. Langsamflug mit und ohne Klappen heranführen an die Grenzflugzustände, das Schütteln, die Überziehwarnung, das muss man alles kennenlernen. Wenn man die Überziehwarnung im Flugzeug ist, erstmal hört man, erschreckt sich unglaublich als Flugschüler. Also so ist es mir jedenfalls gegangen. Der Strömungsabriss, ja, muss man auch mal kennenlernen, wobei das bei der Katana schon wieder was ganz anderes ist. Die Katana ist wirklich ein so gutmütiges Flugzeug. Die Katana sackt einfach nur durch. Die Tröte trötet am laufenden Band und der Flieger sackt einfach nur durch und der Höhenmesser marschiert einfach ganz entspannt nach unten durch. Trudelvermeidung, überziehen bis zum Abkippen. Und herstellen ist nur der Normalfluglage. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Trudelvermeidung. Es darf ja heute in der PPLA oder auch generell in der Flugausbildung darf ja nicht mehr getrudelt werden, weil das Trudeln an sich streng genommen als eine sogenannte Kunstflugfigur angesehen wird. Und da wir ja keine Ausbildung zum Kunstflug machen, sondern eine Flugausbildung angefangen haben, ist also das Trudeln nicht mehr erlaubt. Schade, aber früher war es Bestandteil, heute darf man es nicht mehr machen. Viele Fluglehrer bemängeln das, andere sagen, ja, ist okay. Ich glaube, hier scheiden sich auch wieder die Geister. Start, Steigflug bis zum Gegenanflughöhe, also starten mit und ohne Klappen, Kurzstart, Startabbruch und Seitenwindstart. Ist auch ganz wichtig, wobei Seitenwindstart, ja, wenn ihr keinen Seitenwind habt, dann könnt ihr auch keinen Seitenwindstart üben. Die Platzrunde, der Anflug, die Landung, die Platzrundeneinteilung, Seitenwindlandung mit und ohne Klappen, Lärmvermeidung, Durchstarten, Bugrad, Spornrad. Ja, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Dann gibt es das Thema Notfälle während und nach dem Start, in der Platzrunde, im Anflug, Startabbruch, der Motorausfall bei Start und Landung und eben das Durchstarten. Ich habe mir das damals ein bisschen einfach vorgestellt mit dem Durchstarten. Dachte mir immer so, naja gut, dann startest du halt durch, weil du hast ja immer viel Zeit. Bis mein Fluglehrer dann irgendwann 30 cm vorm Aufsetzen gesagt hat, grüner Elefant auf der Landebahn. Ja, und dann musste ich durchstarten. Dann habe ich mich erstmal so erschrocken, dass ich doch gelandet bin. Also durchstarten, das ist auch ein Manöver, das muss man üben. Ich übe es heute teilweise auch noch, nicht nur von meinen Überprüfungsflügen, auch so einfach, dass ich dann einfach am Platz Bescheid sage, dann gehe ich in die Platzrunde und dann übe ich einfach mal das Durchstarten. Muss man einfach immer wieder üben, dass man fit ist. Nach all diesen Aufgaben kommt die Alleinflugfreigabe bzw. der Check durch den zweiten Fluglehrer. Und dann darf man seine Platzrunden alleine fliegen. Und liebe Leute, ich will euch eins sagen. Die erste Solo-Platzrunde mit der ersten Solo-Landung werdet ihr euer ganzes Leben lang nicht vergessen. All die anderen alten Hasen da draußen, die das jetzt hören, die werden jetzt sicherlich alle mit dem Kopf nicken. Eure erste Solo-Landung vergesst ihr nie. Nach dem Abheben guckt ihr nämlich dann alle mal schön nach rechts rüber und ihr denkt, Scheiße, da sitzt keiner mehr. Ja, und das soll auch so bleiben. Ja? Also, er wird natürlich nur wieder irgendwann mal wieder zusteigen, euer Fluglehrer, ganz klar. Aber dieser erste Alleinflug, die erste Solo-Platzrunde, ist die schönste. Und dann geht es auch schon eigentlich nahtlos weiter mit dem ersten Alleinflug und den ersten Alleinflügen. Das sind Platzrunden, das sind auch erweiterte Ein- und Ausflüge aus der Platzrunde an mindestens zwei anderen Landeplätzen als erster Solo-Flugauftrag. Also man tastet sich wirklich erstmal langsam ran, dass man erstmal die Platzrunden fliegt und dann fliegt man mal aus der Platzrunde ein Stück raus, um sich dann alleine wieder in diese Platzrunde einzusortieren. Ja, wenn der Fluglehrer immer dabei ist und man fliegt das nicht ordentlich an den Platz oder man fliegt die Platzrunde nicht ordentlich an, dann sitzt er ja immer rechts und sagt, nee, also du bist zu schnell, du bist zu hoch, du bist zu nah am Platz, deine drei Probleme. Aber wenn der nicht mehr da ist, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Blickwinkel. Ja, und deswegen tastet man sich da eben langsam heran, dass man den Flugschüler erstmal mit der Platzrunde fliegen lässt, mit der erweiterten Platzrunde und dann darf er zum ersten Soloflug starten. Weiter geht's in der Ausbildung dann mit Kurvenflug, 45 Grad Schräglage, also sprich Steilkurven, die größer als 45 Grad sind. Es wird Stall in der Kurve geübt, das Beenden und das Ausleiten eines Stalls. Und dann kommen die ganz tollen Aufgaben, Ziellandung ohne Motorkraft. Und diejenigen, die beim Segelflug angefangen haben und dann auf eine Motorlizenz aufbauen, die haben hier einen Riesenvorteil, weil wir, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, dummen Motorflieger, müssen uns eine Platzrunde jetzt ohne Motor einteilen und müssen die jetzt so abfliegen, dass wir sitzen. Und da hat der Segelflieger einen riesengroßen Vorteil, weil wenn der Segelflieger reinkommt, der Segelflieger kann kein Go-Round fliegen, der muss landen und die Landung muss sitzen. Und die Jungs können wirklich toll mit dem Arsch fliegen und dieses mit dem Arsch fliegen Gefühl, das bringen die mit zum Motorflug und deswegen haben die einen riesengroßen Vorteil uns Motorfliegern gegenüber. Und auch hier muss ich sagen, habe ich viel Schweiß, viel Blut und viel Tränen vergossen, bis das bei mir einigermaßen gesessen hat. Sicherheitslandung, vollständiges Verfahren außerhalb des Flugplatzes bis zur Abschlusshöhe und Gründe. Navigationsflüge mit Flugplanung, An- und Abflugverfahren zu fremden Plätzen, dual und als Solo, Anflug kontrollierte Plätze, Durchflug Kontrollzone. Navigationsflüge, ja, das ist auch ein Riesending. Man muss ja auch mal einen kontrollierten Platz anfliegen, weil immer nur die unkontrollierten Plätze, das macht ja Spaß, ist auch lustig, aber man muss auch mal einen kontrollierten Platz anfliegen mit Pflichtmeldepunkten, dass man weiß, aha, da geht's rein in die Kontrollzone, da muss man jetzt mal lang und da muss man mal gucken. Okay, also das ist auch eine Erfahrung und ich muss euch sagen, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen unter uns Piloten, die vielleicht auch den ein oder anderen kontrollierten Platz gerne scheuen. Aber ich kann euch beruhigen, es ist überhaupt nicht so schlimm. Weil, ganz ehrlich, was könnt ihr denn falsch machen? Ihr schnappt euch eure Karte, ihr guckt euch das Anflugverfahren an, wo es reingeht, und dann meldet ihr euch frühzeitig an. Und der Lotse auf dem Turm, Der sagt euch genau, wo ihr dann hinzufliegen habt und welche Bahn in Use ist. Und dann fliegt ihr einfach die Strecke ab, die angegeben ist und die auf der Karte eingezeichnet ist. Und irgendwann habt ihr ein Clear to Land to Runway 27 Center oder Left oder Right oder weiß der Geier wo. Und dann könnt ihr landen und dann geht ihr auf die Frequenz vom Boden und dann gibt euch die Rollkontrolle dann euren Weg zum GATT. Also kontrollierte Plätze anzufliegen macht richtig Spaß. Alleinflug mit Landung auf fremdem Platz macht richtig Spaß. Das sind dann so eure Alleinflüge, die ihr startet. Und da seid ihr dann unterwegs und da sammelt ihr dann eure Flugerfahrung, eure 10 bis 12 oder 15 Stunden, damit ihr euch fit für die Prüfung fliegt. Und das macht richtig Fun. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch tatsächlich so, man hat einfach keinen Bock mehr auf den Fluglehrer rechts, weil man ist jetzt allein unterwegs, man fliegt da jetzt fröhlich pfeifend durch die Gegend, man hat seinen Flugplan auf dem Schoß liegen, man guckt in die Karte, man sagt, jo, alles klar, das passt, hier sind meine Punkte und dann will man einfach jetzt nur noch diese Prüfung absolvieren. Es ist echt großartig. Navigationsflug mit niedrigen Flugsichten. Sprich Koppelnavigation, Orientierungsverlust, Sicherheitshöhe. Das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Und zeigt es sich auch wieder ganz klar, wer eine saubere und ordentliche Flugvorbereitung in Sachen Flugwetter gemacht hat. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es auch ein Ausbildungspunkt, die Funknavigation, also sprich die Basics von VOA, GPS, ADF, naja, ADF haben wir jetzt heutzutage nicht mehr so sehr, aber QDM, QDR, ne, Transponder, Kreuzpeilung, FIS, das will natürlich nicht nur der Fluglehrer, das will auch später der Flugprüfer sehen. Die Funknavigation, die Grundübungen, exakte Interpretation der Fluginstrumente, das Erfliegen von Wegpunkten, die Orientierung nach Instrumenten, VOA, NDB und auch GPS. Navigationsflüge unter der Anwendung von Funknavigation, also Landung auf fremden Plätzen, Dual und Solo, Verwendung des DMI bzw. des GPS. Und es wird jetzt auch in der Ausbildung Basics IFA hinzugenommen, das heißt Fliegen unter der Haube. Ja, also wer jetzt hier von unseren Zuhörern ein IFA besitzt und sich an seine IFA-Ausbildung zurückerinnert, weiß, er ist eigentlich nur noch unter Haube geflogen. Haube, das ist eine, ja, das müsst ihr euch wie eine große Schirmmütze vorstellen, die ihr euch aufsetzt während des Fluges, die euch die Sicht nach außen nimmt. Und damit zwingt euch der Fluglehrer, nur noch auf eure Instrumente zu schauen. Und wer sich daran erinnert und jetzt mal überlegt, wie das denn so war, wenn man jetzt IFA-mäßig eine Steilkurve von 60 Grad oder mehr geflogen ist, der wird sich zum Beispiel daran erinnern, dass man diese G-Kräfte einfach nicht mehr spürt, weil das Gleichgewichtsorgan diese Schräglage nach außen mit dem Gehirn nicht mehr abgleicht. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt, was auch wieder zum Tragen kommt, wenn man zum Beispiel durch Wolken fliegt. Wenn man die Sicht nach außen verliert und man kommt in eine Schräglage, dass man nicht merkt, dass man zum Beispiel ins Trudeln kommt oder dass einem der Flieger irgendwie gerade ganz, ganz böse abkippt, weil man Fahrtverlust hat. Ja? Also diesen Punkt Basic IFA habe ich in meiner Ausbildung sehr intensiv mit meinem Fluglehrer trainiert und geübt und das hat mir auch teilweise, nicht nur teilweise, das hat mir einfach riesen Spaß gemacht und es war wirklich toll. Dann kommt der Überland-Allein-Dreiecksflug von 150 nautischen Meilen mit zwei Zwischenlandungen auf dem fremden Platz. Und letztendlich kommt die Vorbereitung bzw. der Vorbereitungsflug für die Prüfung. Wir haben das damals, habe ich das mit meinem Fluglehrer einfach mal simuliert. Wir haben uns getroffen und haben einen Prüfungsflug komplett durchlaufen lassen, um einfach ein Gefühl für diese Prüfung letztendlich zu bekommen. Zu guter Letzt möchte ich euch gerne noch meinen Weg aufzeigen, den ich damals gegangen bin, um meine Pilotenlizenz zu erhalten. Das ist jetzt nicht der absolute Standard, den man gehen muss. Es ist einfach nur von aus meiner Sicht der logischste Weg gewesen, den ich gegangen bin. Also ich bin erstmal zum Fliegerarzt gegangen und habe überhaupt erstmal das Medical Klasse 2 beantragt, habe mich erstmal untersuchen lassen, ob ich überhaupt fürs Cockpit geeignet bin. Das war ich, weil ich ja auch beruflich mit der Fliegerei zu tun habe Und als nächstes war dann eben die ZUP oder ZÜP, die Zuverlässigkeitsüberprüfung dran. Die hatte ich auch schon in der Tasche. Also hatte ich diese beiden ersten Hürden auch schon mal genommen. Und dann habe ich mich im Verein angemeldet. Was habe ich danach gemacht? Ich habe Theorie gebüffelt. Habe dann aber, wie gesagt, den Fehler gemacht, dass ich ins Flugzeug eingestiegen bin und fand's Fliegen viel interessanter als Theorie zu lernen. Ja? Also warum sollte ich mich mit Wölbklappen oder mit einer aerodynamischen Schränkung auseinandersetzen, wenn man noch fliegen konnte? Ich rate euch, büffelt die Theorie. Macht nach Möglichkeiten Intensivkurs, absolviert den inklusive des BZF 1 oder 2. Also diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, wow, BZF 1, Englisch, Hilfe, bloß nicht. Ihr seid natürlich gebunden, weil ihr könnt nicht ins Ausland mit dem BZF 2. Da seid ihr dann in Deutschland unterwegs, aber okay, Deutschland ist auch wunderschön. Aber mit einem BZF 1 hat man einfach doch nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten. Wenn ihr das gemacht habt, dann rate ich euch, wenn ihr die Theorie in der Tasche habt, fliegen, fliegen, fliegen. Bekommt die Theorie, die Routine einfach rein, steigt mit eurem Fluglehrer, mit euren Fluglehrern, so oft es möglich ist, ins Cockpit ein, fliegt, dreht Platzrunden, übt das Starten, übt das Landen. Wer jetzt noch mal ganz kurz zum BZF 1, wer sich das doch antun möchte, ich habe das gemacht. Ich habe dazu einen Englischtest gemacht. Das hat mich gekostet, lasst mich nicht lügen, ich meine so um die 200 Euro. Und gleichzeitig wird dann der Vermerk mit zur Luftfahrtbundesbehörde geschickt oder zum Luftfahrtbundesamt, dass man dieses Level direkt in die Lizenz eingetragen bekommt. Ich habe es Level 5 eingetragen, Level 4 müsst ihr schaffen, Level 5 ist schön, wenn man das hat, Level 6 ist perfekt, weil dann habt ihr es auf Lebenszeit eingetragen, weil dann geltet ihr als Muttersprachler. Ich habe nur die 5 gepackt. Ich hatte einen kleinen grammatikalischen Fehler eingebaut, das passiert und deswegen muss ich dann in 4 Jahren muss ich wieder zur Prüfung und dann versuche ich natürlich die 6 zu absolvieren, dass ich dann da nicht mehr zur Prüfung muss. Abschließend noch ein ganz kleiner Hinweis, der Prüfungsflug, den müsst ihr bezahlen und mein Prüfungsflug hat damals gekostet 297,80 Euro. Also rechnet nochmal 300 Euro für den Prüfungsflug und dann seid ihr eigentlich ganz gut aufgestellt, dass ihr jetzt erstmal einen groben Kostenüberblick habt, was euch überhaupt eine Fluglizenz kostet. Ihr Lieben, so viel von meiner Seite. Vielleicht heute ein bisschen ausführlicher mal über diese ganzen Dinge gesprochen, was man da so macht in der Ausbildung. Es ist ja ziemlich viel. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch wieder was zu lesen bekomme unter deltafoxgolf@gmail.com. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz. Zu guter Letzt natürlich noch die Top of Descent, Top of Climb Frage. Ausbildung beendet, Schein in der Tasche, was nun? Fragezeichen. Dieses und einige Tipps mehr, das beantworten wir in der nächsten Podcast-Folge von Delta Fox Golf, The Pilot Lounge.